Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Gutes Zeug. Mein Name ist Doris Maybach. Ich bin Psychologin, Trainerin und Coach. Dieser Podcast liefert dir Wissenswertes aus der angewandten Psychologie, der aktuellen Gehirnforschung und ich teile mit dir Erfahrungen aus meiner Coaching-Praxis. Gutes Zeug soll dich inspirieren, dich ermutigen, deinen Weg zu gehen und dir helfen, den Herausforderungen des Lebens zu begegnen. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gutes Zeug. Heute habe ich mir einen ganz lieben Gast eingeladen, nämlich einen Papa von Töchtern. Als Mama von Söhnen möchte ich heute wissen, wie ist es eigentlich im Leben eines Papas, eines Mannes, der mit Frauen zusammenlebt, in einem Frauenhaushalt mit großen und kleinen Mädchen und Frauen. Und dazu gibt es, glaube ich, keinen besseren als den Bernhard Wuschitzki, Moderator und auch Podcaster. Er hat den Podcast Papa Mir, also wie Mama Mir, nur Papa Mir. Und du hast, glaube ich, mittlerweile 90 Folgen auch produziert, gell? Wo du auch Menschen befragst zum Thema Vaterschaft. Dir ist wichtig, dass Familie einfach den Stellenwert bekommt, den Familie deiner Meinung nach und auch meiner Meinung nach hat. Und also Make Family Great Again ist irgendwie so das, was immer wieder auch kommt in deinen Podcasts. Und ich bin natürlich ganz neugierig, ja, auch jetzt einmal so dich zu fragen im Sinne von Austausch. Ne? Wie geht es in einer Familie zu sein, in der zumindest einmal eines unterschiedlich ist, nämlich das Geschlecht, und da vielleicht auch ein Ungleichverhältnis herrscht, ob du das überhaupt so wahrnimmst oder nicht. Und deshalb herzlich willkommen, Bernhard, bei mir im Podcast.
Ich danke vielmals für die Möglichkeit. Ich freue mich immer, über das Thema zu sprechen, mit dem ich tagtäglich zu tun habe, einfach mit Familie. Und es ist schön, dass wir das gemeinsam machen können.
Ja, super, wunderbar. Ich war ja auch schon bei dir im Podcast.
Richtig, genau.
Wir werden das natürlich auch verlinken, den Papa Mia Podcast und alle Infos, die da heute kommen. Und meine erste Frage an dich ist für dich, Bernhard, mein Thema überhaupt auch ein Thema? Nämlich, gibt's für dich Situationen, in der du schon wahrnimmst, das ist jetzt speziell in dieser Familienkonstellation als einziger Mann unter Frauen?
Ja, ich glaube schon. Ich habe mir, wie ich mir dann deinen Podcast angehört habe und auch geschaut habe, was du so tust und mich vorbereitet habe auf unser gemeinsames Gespräch, mir dann diese Fragen natürlich auch gestellt. Was ist denn da anders überhaupt? Grundsätzlich muss ich halt einmal dazu sagen, ich weiß es ja eigentlich nicht, weil ich kenne die andere Seite. Wenn es da überhaupt zwei Seiten gibt, kenne ich nicht. Aber ich weiß nicht, wie es wäre, ein Burschenpapa zu sein. Ich habe ja begonnen, diesen Podcast zu machen, damals bei der Geburt meiner zweiten Tochter im Jahr 2021, gemeinsam mit dem Peter Polewkowitz, Radio Wien Moderator und vierfach Burschenpapa. Also der weiß genau, wie das ist, als Burschenpapa aufzuwachsen. Der weiß natürlich wiederum nicht, wie das ist, ein Mädelspapa zu sein. Ich weiß wiederum nicht, ob es da eigentlich große Unterschiede gibt. Ich kann nur sagen, ich bin selber aufgewachsen als Sandwich-Kind mit einer älteren großen Schwester und mit einem deutlich jüngeren, 6,5 Jahre jüngeren Bruder. Mhm. Also meine Mama war eine Gemischtwarenmama sozusagen. Ja? Also sie hatte beides. Ich habe das sehr genossen. Für mich war das großartig. Ich weiß aber nicht, wie ich es anders machen würde, ob ich was anders machen würde. Aber ich finde es wahnsinnig spannend, darüber nachzudenken. Vor allem jetzt, wo ich das Gefühl habe, die Große eben 10 und jetzt beginnt dann die Pubertät. Jetzt beginnt dann halt das, was ein Mädchen zur Frau macht. Mhm. Und da bin ich schon gespannt, welche Rollen sie dann der Mama und dem Papa gibt, wie wer von uns sie unterstützen kann in Sachen Pubertät, in Sachen weiblicher Entwicklung. Also da bin ich schon sehr gespannt, wie das ist. Da könnte ich wahrscheinlich natürlich aus eigener Erfahrung mit einem Sohn meine Expertise besser kommunizieren, weil ich sie einfach selbst durchgemacht habe, als bei einem Mädel. Da bin ich gespannt drauf. Abgesehen davon glaube ich nicht, dass da sehr viel, also ich weiß nicht, meine große Tochter spielt Handball in einer Mannschaft. Das ist jetzt weder weiblich noch männlich, das ist einfach eine Teamsportart, das ist fantastisch. Absolut. Meine kleine Tochter ist, also ich darf nicht kleine sagen, ich muss die große
schon
junge
vierjährige,
Tochter.
Fast ja, genau, vierjährige, ne? Genau, habe ich gehört, dass sie das gar nicht
nein,
will,
das
wenn sie das kleiner gemacht hat.
Sie schaut gerade Paw Patrol, der ist das wurscht. Aber jedenfalls, die ist so 100% unterschiedlich von der Großen. dass man das überhaupt nicht mal sagen kann, ob die nicht jetzt, weiß ich nicht, dieses Wilde, dieses Sture, das sind ja vielleicht eigentlich so Werte und Eigenschaften, die man vielleicht eher den Männern oder den Burschen zuschreibt. Ist die deswegen burschikoser als ein Mädel oder nicht? Ich finde es gar nicht relevant als Kategorie, muss ich ganz ehrlich sagen. Es
Ja.
ist ein Kind und es ist ein Kind, es sind zwei großartige Kinder. Ich könnte mir keine besseren Kinder vorstellen, wie die jetzt nach außen wirken, ob Bursche oder Mädel. Diese Rollen haben ohnehin wir als Gesellschaft geschaffen, oder?
Absolut, die haben wir als Gesellschaft geschaffen. Gibt es dennoch oder gab es für dich dennoch so Augenblicke, wo du erfahren hast, ihr kriegt wieder eine Tochter,
Ja.
irgendwann ist es ja dann soweit, dass das Geschlecht ja dann auch klar ist, wo du für dich auch einen Prozess machen musstest, deine vielleicht Vorstellungen, wie du es dir vorgestellt hast, mal Papa zu sein, vielleicht zu überdenken oder diesen Wunsch nach einem Sohn vielleicht auch den zu verabschieden, gab es das für dich?
Ich habe auch darüber nachgedacht und ich glaube, es gab so ein bisschen eine gewisse Erwartungshaltung. Also ich mit meinen beiden Geschwistern, die auch jeweils zwei Kinder haben, auch jeweils zwei Mädchen. Das heißt, meine Eltern, also deren Großeltern, haben ausschließlich Enkelinnen. Sechs
Ja,
Stück. Ja? Und meine kleine Tochter war die sechste von sechs. Und irgendwie war es halt dann schon so, nachdem sie eben dann schon fünf Versuche gegeben hat, was dann schon ein bisschen so der Spaß hat, das wird sicher wieder ein Mädel, so in die Richtung. Und ich habe gedacht, es wäre schon lustig, wenn es jetzt ein Bub wäre, ja. Auf der anderen Seite, also, ja, dann ist es nicht, weil ich werte das nicht. Ganz im Gegenteil. Das Einzige, was lustig gewesen wäre, wäre dann zu sehen, wie ein kleiner Bursch mit fünf größeren Mädels, weil wir wohnen auch alle nebeneinander. Also das ist
Ah,
wirklich,
wirklich.
diese sechs Mädels
In der Stadt drinnen
war genau,
wohnt
wir
ihr
wohnen
miteinander.
in
Ja,
den
super.
Nebenwohnungen. Die wachsen de facto als fast Geschwister auf. Also diese Cousinen wachsen eigentlich als Geschwister auf. Deswegen ist da wirklich ein sehr nahes Verhältnis da. Da wäre es natürlich lustig gewesen, inwieweit die dann einen Einfluss gehabt hätten auf einen kleinen Burschen. Ob die sich auch getroffen hätten zum wir machen uns jetzt Zöpfe und lackieren uns die Nägel, weil warum nicht, ist doch völlig wurscht. Ja? Aber da bin ich halt gespannt, das weiß ich nicht. Das hätte ich gern rausgefunden, aber sagen wir so, es war nie so weit, dass ich mir selbst mal zum Beispiel über Namen Gedanken gemacht hätte. Ich zum Beispiel weiß noch, ich hätte Katharina geheißen, wäre ich ein Mädel geworden. Das weiß ich, meine Mutter hat mir das erzählt. Das ist okay, das finde ich lustig. Ich wüsste nicht, ob wir, haben wir, ich glaube, wir hätten... Ja, oder wir hätten, glaube ich, Julian gehabt als Burschenname. Jetzt ist halt Julia. Also, das, ja, weil sie halt im Juli auf die Welt kommen. Nein, das war ein Zufall. Aber es ist, damit wir es uns leichter merken. Nein, aber ich glaube nicht, dass ich da irgendwie jemals also Abschied gehabt hätte von dem Gedanken, dass das dass ich einen Sohn bekomme oder wir einen Sohn bekommen, sondern das, also ich liebe mein Familienleben so wie es ist, ich könnte es mir nicht anders vorstellen.
Wie hast du es denn selbst erlebt, als zweites Kind dann ein Sohn zu sein? War das jemals so, dass du das Feedback bekommen hast, wow, wir waren dann froh, dass du ein Bub geworden bist? Gab es das in deiner Familie, in deiner Ursprungsfamilie?
Nein, also zumindest hätte ich es nicht gespürt. Was ich gemerkt habe, ist, dass halt, wenn die große Tochter mit 14 bis um 10 am Abend ausbleiben darf, dann darf es vielleicht der Sohn schon mit 13. Wobei ich nicht sicher bin, ob es nicht die zweite Tochter auch schon früher darf. Ja, also ob das
Ja,
jetzt ein...
das kann ich auf jeden Fall aus meiner Erfahrung sagen, dass man als Zweiter mehr darf. Also auch
Ja.
ich als Mama, also natürlich wird man entspannter und beim Dritten ist es dann
Ja.
völlig cool.
Ja, aber es ist halt die Frage, ob es mit, also gerade mit Ausgehen und Mädchen in der Nacht unterwegs sein, irgendwelche Gedanken, die man da vielleicht
Ja.
sich dazu macht, ob das bei den Burschen weniger ist, weil das ist ja Bursch. Weiß ich nicht, hoffe ich nicht. Jedenfalls war es so, dass ich halt mehr
Ja,
durfte.
du
Aber
durftest mehr.
mein kleiner Bruder, der 6,5 Jahre jünger ist als ich, gefühlsmäßig hat der mit 4 Jahren schon bis um 10
Ja,
weggehen dürfen. Ja?
ja,
Also
ja.
das
Lässt sich ja
Nestbecken
dann
darf
auch kaum
sowieso
mehr
alles.
verhindern. Ne? Also wir werden ja als Eltern auch Eltern mit dem Erstgeborenen, mit der Erstgeborenen, machen wir alles zum ersten Mal
Ja.
und sind deshalb da auch irgendwie genauer und das andere geht dann ein bisschen unter, weil alles schon da war, weil es eben nicht mehr das Neue war, wo man vielleicht so
Ja.
bewusste Entscheidungen trifft. Dann läuft es halt einfach mit. Man ist da selber schon mehr oder abgeerntet wahrscheinlich.
Ja, ich musste jedenfalls nicht das Gewand meiner Schwester anziehen. Also zumindest,
das ist auch,
nicht,
das ist
zumindest
gut.
nicht das Mädelsgewand, wenn es sowas gibt. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich irgendwelche rosanen Prinzessinnen-Bullis angehabt habe. Und selbst wenn, wäre es mir auch wurscht. Ich habe mir extra, weil meine große Tochter war so ein großer Fan von Ladybug, das ist eine Zeichentrickserie, wie der Name schon sagt, Marienkäfer, Superheldin, also den männlichen Counterpart dazu, den Cat Noir. Und der hat ein bestimmtes Gewand an und ich habe mir dieses Gewand gekauft und wenn ich ihr am Nerv gehen will, hole ich sie so von der Schule ab.
Ah, wirklich?
Ja,
wie oft
also
hast du das schon gemacht?
Zweimal und einmal als T-Rex, da hat sie, war sie auch ganz grantig. Aber
bald dazu, dass sie nicht mehr will, dass du sie abholst.
Ja, aber schau, ich denke mir, es ist die Hauptaufgabe auch von Papas, den Kindern ein bisschen auf die Nerven zu gehen, das darf man schon.
Absolut, das könnt ihr ja dann auch speziell
Richtig,
gut.
Ja, genau, finde ich auch.
Genau, und gibt es Situationen, wo du trotzdem oder überhaupt merkst, oder für dich spürst, das ist mal fremd. Also das kenne ich von mir selber gar nicht.
Ja, Gewandkrise.
Welche sind das? Aha, ja.
Die Gewandkrise in der Früh, also da sage ich dann auch wirklich ganz ehrlich, ich steige da jetzt aus. Das ist mir zu viel, weil, also vielleicht ist das Sozialisation, vielleicht ist es auch einfach wurscht, weil mir das nicht so wichtig ist. Aber ich bin einer von diesen Männern, wenn ich jetzt nicht einen beruflichen Termin habe, wo ich sehr wohl drauf schaue, dass ich natürlich abgestimmt auf meine Interviewpartnerinnen auf der Bühne das richtige Gewand habe, abgestimmt auf die CI, das, also da bin ich extrem pingelig und da schaue ich auch und ich habe, ich glaube, 25 unterschiedliche Anzüge, tatsächlich. Und, also
wirklich?
Nicht, das ist
wirklich
so. Das ist
schon überdurchschnittlich. Nein, aber das muss so sein als Moderator.
Genau, das muss so sein, das ist mein Job. Privat allerdings passiert es mir, wenn ich jetzt keine Sachen habe, wo das extrem wichtig ist, dann nehme ich halt einfach eins der drei obersten Leiberl. Weil es halt so
und
ist.
Und deine Töchter nicht?
Nein. Und die streuen alles auf dem Bett und im Zimmer aus und haben einen Meltdown, weil sie nicht wissen, was sie anziehen sollen. Und ich denke mir, das kenne ich einfach nicht. Und ich würde es auch nicht zulassen. Ich sage, es ist doch völlig wurscht. Zieh das an, was da ist. Im schlimmsten Fall ist da heiß oder kalt. Nimm da halt eine Weste mit, wenn da kalt ist.
Und wie kommen dann Papas Ratschläge der Coolness an
bei den
Kindern?
Super.
Ja,
total
super. Mir,
also das ist total hilfreich.
Ach ja, Papa, wenn du sagst, dann nehme ich jetzt einfach irgendeine Jacke.
Genau. Nein, ich gehe dann und überlasse das Feld den Menschen, die das verstehen. Und das bin nicht ich.
Frau dann jemand, die das besser versteht?
Sie zuckt genauso aus, aber sie kann es wenigstens verstehen. Weil sie es halt auch hat. Mhm. Und jetzt ist die Frage, ist das vererbt, weil es vererbt ist? Oder ist es vererbt, weil es weiblich ist? Ich traue mir das nicht zu beurteilen. Keine Ahnung.
Ja, aber deine Reaktion ist dann der Rückzug. Du sagst, ich bin da nicht kompetent, ich bin da kein guter Ratgeber.
Ich versuche es tatsächlich herzugehen und auch Tipps zu geben, aber sie wären auch nicht gewollt. Also
das muss man auch einmal einsehen.
Genau, das ist in Ordnung. Mhm. Und dann, ich versuche halt, dieses klassisch, was man auch männlich zuschreibt, lösungsorientierte Denken und sagen, ja, wenn dir kalt ist, nimm diese Weste, tu sie da hinein, wenn dir kalt ist, ziehst du sie an. Ja, aber wo soll ich mich umziehen? Das geht doch nicht. Also ich kann halt da nicht mit, weil ich diese Probleme für mich einfach nicht offenbaren. Ich versuche sie zu verstehen, ich versuche mich hineinzusetzen, aber es gibt einfach Grenzen, wo ich nicht drüber komme. Aber andere Sachen eigne ich mir an, wie ich bin extrem guter Zöpfeflechter. Das kann ich. Haargummis und so, da bin ich, also das ist halt einfach notwendig, weil
das
wenn die Mama nicht da
notwendig.
Ist und es muss eine Frisur gemacht werden, dann muss ich das auch können. Ja? Und da gibt's
das heißt, du steigst da schon ein in die Welt deiner Töchter, in die Welt ihrer Interessen.
Na, die ist ja auch spannend.
Ja, und also ist es dann so, wo gehst denn du da wirklich mit? Was hast du dir da jetzt durch deine Töchter vielleicht auch angeeignet oder erfahren, was du sonst wahrscheinlich nie gemacht hättest?
Also ich glaube, das Zopfflechten definitiv. Also es gibt da der Instagram-Account Dad Braid, also ein Papa, der anderen Papas Zöpfe,
erklärt.
Unterschiedliche
ja,
Zöpfe zeigt. Super. Das ist definitiv was ich gelernt habe mit den Mädels. Ansonsten muss ich sagen, weiß ich nicht, ob es da so viele weibliche Sachen, muss ich jetzt nachdenken, aber ich glaube, das ist jetzt das per se weiblichste. Ich weiß, man kann auch Männern Zöpfe flechten. Und ich
ja,
auch
schon, aber ich meine jetzt auch sowas wie Rollenspiele, die du vielleicht selber nie gemacht hättest, wo du dann sagst, beim Spielen, also wie wo begegne ich da meinen Kindern beim Spielen, vielleicht bei Inhalten von Bilderbüchern oder wo kann ich da mitgehen, weil ich habe selber oft erlebt, dass ich mir zum Beispiel Playmobil, ja, hat mich interessiert, aber Lego hat mich schon wieder weniger interessiert. Aha. Und wie sehr geht man da mit den Kindern?
Ja, naja, klar. Puppenspielen tue ich schon auch. Extrem viel Puzzle, aber ich meine, das ist jetzt nicht gendermäßig irgendwie besetzt, finde ich. Aber natürlich sind die Puzzle halt mit Einhörnern und Anna und Elsa, eh klar.
Und da
Aber
gehst du mit.
da gehe ich natürlich mit und ich kann
Gehst
eine,
mit, ja.
ich habe eine extrem gute Oaken-Parodie. Also ich kann sehr gut Schweizer Oaken und darunter, das kann ich sehr gut
Siehst du?
nachmachen. Und das, wenn ich die Bücher vorlese, dann mache ich das natürlich auch. Und dann bin ich halt der
Ja.
Olaf, der halt so spricht. Und also das ist natürlich eine Sache. Weiß ich nicht, ob bei Burschen Frozen, die Eiskönigin, auch so ein Thema ist. Das wirst
Ja,
du mir
also
sagen
mein
können.
Kleiner hat es ja gesungen,
Ja,
mit
das
seiner
kann ich auch
Inbrunst.
natürlich.
Also wirklich ganz, ganz toll. Das haben sie geliebt. Haben sie
Genau, und das
wirklich
kann ich
geliebt,
auch,
ja,
ja. Also das
Anna
ist
und
ja auch,
Elsa.
das funktioniert hervorragend. Ich warte jetzt noch auf das Bubenbrüder-Pendant, ne? Weil das ist ja,
Ja,
das gibt's eigentlich noch nicht. Da
kommt
müsste
vielleicht noch. Ja,
Disney
stimmt.
nachreichen. Aber okay.
Stimmt.
Ja, aber
Ja.
da bin ich sehr drinnen und das taugt mir auch, finde ich auch lustig, wobei ich jetzt, also die Songs von Anna und Elsa brauche ich jetzt nicht mehr. Die habe ich schon ein bisschen zu oft
Die
gehört.
wären auch fast auf meine Liste gekommen, ich
Wirklich?
gestehe,
Ja?
als du mich gefragt hast, was da so eine Liste ist von
Ja.
geht gar nicht mehr, weil ich so oft gehört habe und die waren auch da so sehr im Rennen, muss ich
Ah
echt
ja,
sagen.
okay.
Ja. Du, jetzt beschäftigst du dich ja ganz bewusst mit deinem Papa sein und mit
Ja.
den Themen Familien. Was ist dir als Papa wichtig, deinen Kindern mitzugeben? Was ist da dein Credo oder deine Werte, wo du sagst, das ist, sehe ich auch primär als meine Aufgabe, das meinen Kindern zu vermitteln.
So sehr ich mir wünschen würde, dass sie auf meine Vorschläge und so weiter reagieren, schätze ich es doch wahnsinnig, dass sie ihren eigenen Willen haben und den auch so gut es geht immer verteidigen und durchboxen wollen. Mir ist es extrem wichtig, dass man sagt, was man will und braucht. Sei dein eigener Chef, sei quasi, das ist der Pilot deines eigenen Lebens, wenn du das jetzt so
Das
sagen
habe ich schon
willst,
mal
ja.
gehört.
Genau, richtig, ja. Dann, das finde ich ganz wichtig, weil dieses, die anderen müssen etwas für mich erledigen, das ist schlecht. Das ist nicht gut. So kommst du nicht weit. Sag, was du willst, kommuniziere deine Bedürfnisse, kommuniziere überhaupt. Und wenn du etwas willst, dann schau, wie du es für dich lösen kannst. Also geh nicht davon aus, dass sich andere Menschen ändern, sondern ändere dich, fang bei dir an. Das ist für mich so das, was ich das Gefühl habe, das könnte so viele Probleme lösen, wenn wir kommunizieren und klar kommunizieren, was wir uns wünschen und was wir brauchen.
Das wäre ja auch Verantwortungsübernahme, nicht? Also, dass die
Absolut.
Kinder Verantwortung für sich, für ihr Wohlbefinden übernehmen, dass
Ja.
sie nicht darauf warten, dass das jemand anderer für sie tut.
Ja, ich glaube, das ist natürlich eine Sache, die bei Kindern nur sehr begrenzt oder eingeschränkt funktioniert, weil das wäre ja dann schon
Auch
Parentifizierung.
altersabhängig,
Ja,
genau.
genau, natürlich. Aber ich merke es natürlich bei der zweiten Tochter, bei der kleineren, dass wenn sie, die sagt klar und deutlich, was sie will.
Ja.
Und die setzt das auch durch, wenn sie das will, ja. Also
Und
wenn
wo
sie
sind
eben,
deine Grenzen? Gibt es Grenzen? Bernhard, jetzt könnte man ja sagen, na gut,
ja.
ein Teil von Erziehung kann ja auch sein oder muss vielleicht auch sein, das egozentrische Weltbild dann in ein
Ja.
sozial verträgliches auch die Kinder da dabei zu begleiten. Wo sind deine Grenzen?
Also ich habe eine sehr interessante Definition in einem Podcast von Simon Sinek gehört, was Grenzen sind. Grenzen sind etwas, das ich tue und du nichts tun musst. Das heißt, ich kommuniziere dir zum Beispiel, wenn du das weitermachst, dann tut es mir zwar wahnsinnig leid, aber dann muss ich so reagieren. Das heißt, du musst eigentlich nichts ändern, aber rechne damit, dass meine Reaktion dann so sein wird. Und das heißt, im Endeffekt wiege selbst ab, was ist die Wichtigkeit. Das ist natürlich Kindern gegenüber sehr schwer, ja. Aber weiß ich nicht, wenn jetzt die Schwiegermutter ein bisschen zu oft besuchen kommt und einfach unangemeldet dasteht, dann kann man sagen,
Ja.
du, ganz ehrlich, da geht es mir nicht gut damit. Wenn du das weitermachst, dann musst du damit rechnen, dass ich dir den Schlüssel der Wohnung wegnehme.
Ja.
Ja, also das sind so Sachen und das ist eine Herangehensweise,
Spannend.
die ich für mich gerade versuche umzusetzen, seine eigenen Grenzen so zu definieren, dass sie für die andere Person, die damit involviert ist, eigentlich keine Folgen hat, dass er nichts Aktives tun muss oder sie, sondern dass ich die Sachen mache, was ja auch wiederum reinspielt in diese Theorie von mir, quasi du machst das für dich. Alles, was du tust, musst du selbst in die Wege leiten, ja. So irgendwie in die Richtung. Also die Grenzen sind dann eher, ich muss mich mit mir selbst beschäftigen, schauen, was ich brauche, was ich will. Ich muss das kommunizieren. Und wenn jemand anderer sagt, nein, so funktioniert das nicht, nein, so geht das nicht zusammen, dann muss ich entweder sagen, okay, es ist mir wert, dass ich quasi meinen Wunsch aufgebe, oder es ist mir wert, dass ich mit allen Folgen, die es hat, meinen Wunsch durchsetze. So ungefähr.
Also Jesper Juhl, der dänische Pädagoge, hat einmal gesagt, Kinder brauchen keine Grenzen, sondern Eltern, die Grenzen haben. Und mir gefällt das eigentlich sehr gut, das widerspiegelt so auch ein bisschen, und das wird aber noch wahrscheinlich den Prozess der Kommunikation vereinfachen, nämlich in die Richtung, dass man einfach sagt, ich brauche das jetzt. Ich brauche jetzt meine Viertelstunde auf der Couch, in der ich meine Zeitung lesen möchte. Ich brauche jetzt meine Viertelstunde Duschzeit oder was auch immer.
Sport, bei meiner Frau das, ist es Sport, ja.
Ja, genau. Also da einfach auch einmal zu sagen, es geht um das, was ich brauche, und ich übernehme Verantwortung nach dem Prinzip im Leading by Example. Nicht? Also wenn wir wollen, dass Kinder das für sich begreifen und formulieren können, brauchen sie Eltern, die da auch ein Vorbild sind und die sich jetzt nicht aufopfern, sondern auch sagen, das ist für mich okay, das ist in Ordnung, so weit kann ich gehen und so weit nicht.
Dieses Leading by Example ist wahnsinnig wichtig, aber auch wahnsinnig schwer. Also zum Beispiel, wir haben jetzt gerade die Diskussion, weil die Große eben seit sie 10 ist ein Handy hat, und dieses du das Handy weg, während du selbst in der Hand haltest, das ist halt nicht sehr ernst.
Oder lügt nicht und dann sagt bitte, ich bin nicht da.
Ja, genau. Genau. Also das ist, das geht halt sich schwer aus. Ne? Ich meine, es wird zwar vielleicht machen, das Kind, aber wie ernst es deine Theorien dann nimmt, ist eine andere Geschichte.
Ja. Was würdest du sagen, worüber wärst du besonders stolz? Gibt es da noch etwas, wo du für dich sagst, da würde ich mich total freuen, wenn meine Kinder das verstehen würden, erleben würden, tun würden?
Ich habe sehr, sehr lange gekämpft und kämpfe nach wie vor damit, dass ich selbst mir es nicht recht machen kann. Ja, also, dass ich selbst mein härtester Kritiker bin. Also wenn ich jetzt, ich habe 21 Jahre lang Radio gemacht, und die Anzahl der Sendungen, mit denen ich wirklich zufrieden war, würde ich an einer Hand abzählen.
Wirklich?
Also, ja, und ich hatte jetzt am Wochenende einen Fall, wo meine große Tochter, die Handballspielerin ist bei uns im 5. Bezirk, bei einem Turnier war. Und noch ist es so, dass sie in der U10 spielt, und das war eben ihr letztes Spiel in der U10, und weil die Saison jetzt vorbei ist, und da sind sie die einzige reine Mädelsmannschaft, und das macht einen riesen Unterschied körperlich einfach. Also das sind zwei unterschiedliche Spiele.
Also
das, was
doch.
Die Burschen spielen und das, was die Mädels spielen. Das ist, ob das jetzt die Mannschaft ist und die Trainingsintensität, ob das dadurch ist, weil die vielleicht Handballpapas mit ihren Söhnen auch daheim permanent spielen und die halt einfach quasi mehr Training haben. Ich weiß es nicht. Das ist völlig egal. Jedenfalls, die Mannschaft ist qualitativ nicht kompetitiv mit auf demselben Level wie die Burschenmannschaften. Das ist einfach nicht so. Und sie war wahnsinnig wütend, weil sie haben ein Match gespielt, und das ist auch pädagogisch meiner Meinung nach extrem fragwürdig, wo sie, vier Feldspielerinnen, eine Torfrau, gegen, und im Endeffekt waren es dann zwei Burschen als Feldspieler und ein Tormann.
Okay.
Und die haben abgebissen. Ja, also die Mädels. Also da denke ich mir, boah, das geht schon fast unter Verhöhnung des Gegners. Da ist mir lieber, ich spiele 5 gegen 5 und verliere 30-0, als ich verliere gegen 2, obwohl ich zu viert bin. Und da war meine Tochter extrem wütend, was ich verstehe. So, und dann kamen noch zwei Spiele in diesem Turnier. Und ich habe ihr gesagt dazwischen, und ich glaube nicht, dass es notwendig gewesen wäre, weil sie war eh wütend genug, habe gesagt, du, mach einfach, pfeif drauf, spiel, sei genauso wie die anderen am Feld, nimm keine Rücksicht, du willst gewinnen, dann mach es. Dann nimm das. Und sie hat das gemacht und hat gespielt, also das habe ich die noch nie spielen gesehen. Die war so super, und die war richtig so, also richtig so, wo sie sagt, das, so wie es mannschaftsdienlich und Dings und richtig so quasi Kapitänsrolle eigentlich. Sie haben die nächsten Spiele auch verloren. Aber weißt du, was sie gesagt hat? Sie hat gesagt, Papa, ich bin stolz auf mich, weil ich das richtig gut gemacht habe. Mir ist egal, ob wir verloren haben. Wir haben richtig gut gespielt. Und da habe ich jetzt Gänsehaut, wenn ich das erzähle, weil das so schön ist, dass sie erkennt, welchen Wert ihre Leistung hatte. Und das ist total schön. Hätte ich mir
und
gewünscht,
dass sie auch
dass
einen
ich das
Unterschied
kann.
Machen kann.
Ja,
dass sie
genau.
auch, dass sie einen Unterschied und dass das Erleben ein Unterschied ist und
voll.
Nicht dieses Messen am Ergebnis, sondern am Prozess, dass man sagt, ich habe alles gegeben. Und
genau.
das ist ja auch das, was gute Trainer, Trainerinnen einfach können oder Lehrerinnen.
Genau.
Die Note ist das eine, aber der Prozess dorthin, das Lernen,
richtig.
Die Freude, die Begeisterung, was dazulernen, am sich verausgaben auch, am richtig all in gehen.
Genau.
Ja, und verstehe ich richtig, dass das auch das ist, was wo du stolz bist, wenn
ja,
sie sagen, ich kann selber was verändern.
Genau, genau. Also dieses und vor allem aber auch dieses nicht diesen Druck haben, weil ich habe lange Zeit versucht, Perfektion zu erreichen, aber das geht nicht, weil ich werde nie perfekt sein. Und dann ein Freund von mir, der Georg Wawschinek, ein sehr, sehr guter Trainer, Rhetorikcoach und Speaker, der definiert so den Unterschied zwischen Exzellenz und Perfektion. Das gefällt mir extrem gut. Ja, dass du Perfektion wirst du nie erreichen und du wirst immer daran scheitern, sie zu erreichen, weil du bist nie perfekt.
Ja.
Aber Exzellenz, was du vorher gemeint hast, somit quasi dein Bestes geben. Ja, und zu schauen, dass dieses Beste von dir immer besser wird. Auch wenn es die Perfektion nie erreichen wird, das ist eigentlich das Ziel. Und das ist viel schöner. Ja, und ich glaube, das, wenn sie versuchen, auch wenn sie vielleicht den Begriff Exzellenz gar nicht kennen, völlig egal, wenn sie versuchen, einfach das Beste von sich zu geben für das, wo sie gerade dafür brennen, wo sie gerade dabei sind, dann ist das total schön. Und wenn sie das schaffen und das selber merken und dann stolz auf sich sind, naja, dann haben wir zumindest als Eltern nichts falsch gemacht.
Wunderbar, sehr, sehr schön. Ja, wir kommen schon in die Zielgerade mit einem Blick auf die Uhr. Was mich noch sehr interessieren würde, du bist jetzt das erste männliche Vorbild, mit dem deine Kinder zu tun haben, zumindest das, wo sie am intensivsten natürlich mit dir zu tun haben. Was wäre für dich wichtig, was sie von dir über Männlichkeit lernen können?
Mir ist es ganz wichtig, dass Männlichkeit nicht negativ geframed ist. Ich habe, und es ist oftmals berechtigt, das Gefühl, dass in der Gesellschaft Männlichkeit per se als gefährlich geframed ist. Das hat in vielerlei Hinsicht eine Berechtigung. Aber es ist falsch, Schubladen zuzumachen. Diese Schubladen müssen wir offen lassen. Schubladen, wir alle sind nicht vor Schubladen gefeit, ja. Wir alle denken in Schubladen. Aber lass sie offen, dass vielleicht neue Sachen reinkommen können, um diese Schublade mit anderen Dingen zu füllen oder mit erweiterten Dingen zu füllen. Und Männlichkeit als solche ist etwas Schönes. Und ich möchte für meine Kinder, für meine Töchter in dem speziellen Fall, der Papa sein, der Mann sein, der für sie das Mindestmaß an Männlichkeit und Fürsorge und was auch immer darstellt, unter dem sie sich nicht zufrieden geben. Wenn du in diese Alpha-Male-Bubble hineinschaust, die du ja vielleicht als Mama mit Söhnen auch irgendwie über Social Media mitbekommst, eine ganz üble Geschichte, aber es gibt sie halt und wir müssen irgendwie damit umgehen, dann wird ja dort die Frau massiv als Statussymbol geframed. Was natürlich totaler Blödsinn ist, aber gleichzeitig natürlich eine wahnsinnig große Macht den Frauen gibt, weil wenn Frauen Statussymbole sind, dann wollen die Männer erreichen. Das heißt, wenn Frauen Männer wie die einfach ablehnen, dann kriegen die ihr Statussymbol nicht. Und deswegen möchte ich meinen Mädels, meinen Mädchen, meinen Töchtern sagen, hey, du kannst aussuchen, wen du für dich irgendwann einmal in Sachen Männlichkeit zulässt und wen nicht. Und wenn sie das machen, Wenn sie mich als Mindestmaß nehmen, ja, und nicht runtergehen, dann hoffe ich, dass es ihnen gut geht.
Da höre ich den Wunsch raus, dass du dir für deine Töchter wünschst, dass sie es gut haben mit Männern. Ganz, ganz stark.
Natürlich, ja klar. Oder mit wem auch immer.
Nur Männer gibt es natürlich auch auf dieser Welt und es ist ja jetzt ganz egal, auf welcher Ebene, ob das jetzt auf partnerschaftlicher oder beruflicher oder sonstiges, aber dass sie einfach, wenn sie an Männer denken, keine Angst haben, sondern wohlgesonnen sozusagen einfach Männer sehen, genau.
Ja, richtig, genau. Und dass sie hergehen und das so wie eine andere liebe Kollegin, die Monika Herbstritt-Lappe, auch eine großartige Denkerin und Speakerin, sie sagt immer, diese Männer und diese Frauen, ja, du kannst nicht hergehen und sagen, Männer sind so, Frauen sind so. Es gibt diese Frauen, es gibt diese Männer, also es gibt überall Menschen und wir müssen die Vollidioten halt rausfiltern.
Absolut, absolut. Meine Abschlussfrage, wenn deine Töchter in 20 Jahren über dich als Papa sprechen, was hoffst du, sagen sie über dich?
Das war der Papa, den ich mir immer gewünscht habe. Oder das ist der Papa, wenn ich ehrlich bin. Und zu dem kann ich immer kommen, weil wurscht, was ich mache, der findet mich immer super.
Und was glaubst du, was sind die drei wichtigsten Dinge, die du da auf diesem Weg, damit das dann so ist, was nochmal eine Rolle spielt, dass sie das dann mal sagen können? Kannst du das so runterbrechen?
Also ich glaube, was wenn sie mitnehmen, dass sie auf sich selber schauen und sich selber nie zu kurz kommen lassen, das ist ganz, ganz wichtig. Dass sie anderen Menschen immer mit Respekt begegnen, und dass sie ihre Wünsche klar formulieren und diesen Wünschen auch nacheifern. Das sind schon mal drei gute Sachen.
Super. Was mir auffällt, wenn ich mit dir rede und was ich dir auch als Feedback geben möchte, ist, dass es schön ist, dass für dich das so wichtig ist, dass du auch emotional und zeitlich für deine Kinder verfügbar bist. Weil von nichts kommt nichts, nicht? Und deine Bemühungen oder auch dein Realisieren, auch so wie du es heute gemacht hast, eben mit deiner Tochter, mit deiner Kleinen, dass du da bist, dass du auch, ja, auch Dinge dann nicht tun kannst, weil du deine Aufgabe wirklich ernst nimmst, weil du verfügbar sein möchtest. Also das beobachte ich und das finde ich ganz toll, weil ich glaube, aus dem heraus kann eben dann genau das erwachsen, was du dir wünschst, ja.
Nur da möchte ich schon noch dazu sagen, wir sind schon auch privilegiert. Wir nehmen jetzt an einem Montagvormittag auf.
Ja.
Und es funktioniert, dass wir nicht an einem Arbeitsplatz sein müssen, der unsere körperliche Anwesenheit gerade verlangt, sondern das ist irgendwie halt, es geht irgendwie. Und das muss man sich auch leisten können, sich Zeit zu nehmen. Weißt du, was ich meine? Das ist schwierig.
Schon, aber es passiert auch nicht von selbst.
Nein, das ist richtig.
Und es ist schon auch immer Lebensgestaltung. Dass wir da jetzt sitzen, ist kein Zufall. Ja. Und dass wir das jetzt tun, ist kein Zufall, sondern das ist eben auch etwas, was du dir, was ich mir erarbeite.
Prioritäten
oder erarbeite.
Auch,
ja. Auch das, ne? Also da zu sagen, da würde ich fast sagen, jein, weil du hast auch wertvolle Schritte gesetzt und hast wahrscheinlich auch einige Einbußen auf dich genommen, um das zu tun zu können. Und es geht halt nicht immer alles gleichzeitig.
Ja.
Also wir können eben nicht, auch wenn man die Heidi Klum ist und vier Kinder hat, nicht gleichzeitig Germany's Next Topmodel aufnehmen und bei den Kindern daheim sein.
Das ist
das
wahr.
Geht sich nicht aus.
Ja, genau, da bin ich ganz bei dir und gut, dass du das ansprichst. Also das ist eine Sache, die ich vor kurzem mich vom Robert Kratke gelesen habe, der gesagt hat, Vereinbarkeit ist ein Wort, das kennt man an der wirtschaftlichen Spitze nicht. Nicht einmal den Begriff. Und da hat er völlig recht, völlig wurscht, ob Mann oder Frau. Die Menschen, die ganz oben sind, sind halt eher Eltern am Papier.
Absolut, absolut. Das erinnert mich an eine Begegnung, die mein Partner mir damals erzählt hat. Der war auf einer Konferenz und hat eine Anwältin getroffen, die dann erzählt hat, dass sie vier Kinder hat. Und dann sagt er, Wahnsinn, vier Kinder und so einen tollen Job und so. Und dann sagt sie, ja, aber ich kenne meine Kinder nur flüchtig.
Auch eine arge Aussage eigentlich, oder?
Eine arge Aussage, die ist wirklich bei mir so hängen geblieben und haben wir gedacht, puh, also ja, und deshalb ist es ja auch so komplex, weil wir uns nicht klonen können und weil heute die Ansprüche auch natürlich vielfältig sind und alle Ansprüche sind irgendwie legitim und dennoch dürfen wir erfahren, dass unsere Präsenz gefragt ist und dass es vielleicht in einem Leben eben Abschnitte gibt, wo wir ganz klar priorisieren dürfen, wohin mit unserer Aufmerksamkeit und unserer primären Energie, aber dass man dann vielleicht halt nicht im Luxus lebt, sondern vielleicht auf das eine oder andere auch verzichten muss.
Genau, also es ist durchaus wert, auf ein gewisses materielles, was auch immer, zu verzichten, zugunsten von psychischer Zufriedenheit mit dem eigenen Leben.
Absolut. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Gibt es noch etwas, was du unbedingt loswerden möchtest und an meine Hörerinnen schafft noch mitgeben willst, als Mamas, als Papas, vielleicht auch an die Mamas, die vielleicht zuhören, was da auch vielleicht noch wichtig wäre?
Redet miteinander, alle. Redet miteinander, kommuniziert klar, was ihr braucht, was ihr wollt. Niemand wird sich für euch verändern, wenn ihr was wollt, sagt das. Nicht nur die Mamas, auch die Papas. Alles, was man will, muss man sagen, muss man kommunizieren.
Wunderbar. Danke für dieses tolle Schlusswort. Ich möchte noch alle meine HörerInnen ermutigen und es wirklich von Herzen empfehlen, in den Papa Mia Podcast hineinzuhören. Ja, auch du bist ja auch auf Social Media recht aktiv. auch da zu folgen auf sämtlichen Kanälen, zahlt sich wirklich aus, ist eine absolute Bereicherung. Dir danke ich, Bernhard, für deine Offenheit. Es sind ja doch auch sehr persönliche Fragen gewesen, die ich dir gestellt habe. Und ja, freue mich, wenn wir auch in Kontakt sein.
Auf jeden Fall. Doris, ich danke dir vielmals für das tolle Gespräch. Ich freue mich immer, wenn sowas so wahnsinnig, ich glaube, ich hätte noch stundenlang weiterreden können.
Ja, das stimmt allerdings, ja. Auch an euch. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Baba!